Guten Morgen. Bevor ich meine Predigt beginne, beziehungsweise zum Thema komme, würde ich euch gerne ein Bild zeigen, weil ich dachte so, als ich dieses Bild sah und etwas darüber erfuhr, das könnte doch auch helfen, dem einen oder anderen, der in dieser Situation steckt. Nee, da steht irgendwie Haru Urara drauf. Das ist Christian auf der langen Bank. Das war die längste Bank, die ich je gesehen habe. Ich habe gesagt, Christian, setz dich mal drauf. Ist es da nicht drauf? Haru Urara. Das ist japanisch. Ich weiß auch nicht, ob ich es richtig ausspreche. Hast du es, Uwe? Ich weiß nicht, es gibt auch längere Bänke. So, da haben wir sie, ganz genau. Japanisch, sanfter Frühling ist der Name eines völlig erfolglosen und zugleich äußerst beliebten japanischen Rennpferdes. Haru Urara wurde 1996 auf Hokkaido geboren. Das damals schwache Fohlen konnte keinen Interessenten finden und blieb im Besitz der Sugita Farm, die es dann einem früheren Jockey gab. Die Stute verlor in der Folge 100 Rennen hintereinander. 2003 sollte sie wegen des ausbleibenden Erfolgs zum Schlachter gebracht werden, doch ihr Trainer setzte sich für sie ein. Auch die Begeisterung und Anteilnahme unzähliger Menschen, die das Pferd inzwischen in ihr Herz geschlossen hatten, tat ihre Wirkung und Haru Urara blieb dieses Schicksal erspart. Das Publikum hatte den Eindruck, dass diese Stute immer ihr Bestes gegeben hatte. Haru Urara wurde mit der Zeit ein Medienartikel und auf den unterschiedlichen Merchandisen, Produkten, T-Shirts und so weiter stand drauf, never give up. Das hat mich irgendwie berührt, weil ich glaube, es trifft tatsächlich das Gefühl vieler Menschen in eine Zeit, in der du das Gefühl hast, andere sind besser als du, schneller als du, klüger als ich oder schöner als ich, wie anderen. Ne? Aber ich glaube, wenn du mit ganzem Herzen das einbringst, was du hast, ganzem Herzen, wird dir dann die Bestätigung und der Lohn nicht fehlen. Ganz bestimmt nicht. Und schon gar nicht bei Gott. Nicht der Erste bekommt den Siegeskranz, sondern der läuft, um Erster zu werden. Also die Bibel kennt nicht das Bild des frustrierten Silbermedaillengewinners. Ja, das hat mir doch sehr geholfen, mein Bestes zu geben. Ich habe das Thema Glaube auf den Prüfstand, weil mir das wichtig war, in diese Zeit hineinzusprechen, weil wir in einer sehr schwierigen Zeit leben. Gerade auch viele Menschen empfinden das als sehr problematisch. Und deswegen einfach dieses Thema Glaube auf den Prüfstand. Meine erste Frage, die ich mir und euch stelle, ist die, hält dein Glaube einer Veränderung stand? Es heißt manchmal, die einzige Konstante im Leben eines Christen ist die Veränderung. Ja, das war's dran. Kai hat uns am letzten Sonntag etwas erzählt über das Manna. Da blieb ich doch irgendwie gedanklich so hängen an diesem Thema Manna, als er dann sagte, wenn du mit Gott gehst, wie damals Israel, stellst du auf ein komplett neues Versorgungssystem um. Also es gibt ganz neue Sachen, kommen auf uns zu. Das Manna war etwas völlig Neues. Und dieses Manna, dieses Versorgungssystem Gottes, ist ein Bild oder eine Anwendung auf das Leben Gottes mit dem Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist. Das ist einfach ein Bild dafür, weil auch bei uns heißt es, wir sind in der Wolke auf Mose getauft. Also das Volk wurde in der Wolke auf Mose getauft und so sind wir durch den Heiligen Geist auf Christus getauft. Das heißt, wir leben auch unter einer Wolke, nämlich unter der Wolke des Heiligen Geistes. Und die Taufe ist immer ein radikales Bild. Sie ist damals ja so beschrieben worden mit der Arche und mit der Sintflut und das sind schon radikale Bilder. Also die Taufe macht etwas mit uns und führt uns in ein komplett neues Leben. Und anstatt jetzt die nächste Veränderung abzuwarten, da in der Wüste mit Mose zusammen, beschwerten die sich. Manna Burger, Manna Döner, Manna Plätzchen, Manna Steaks, Manna Kuchen, Manna Frikadellen, Manna Brezel. Also sie lebten so, als wenn die Zeit immer stehen bleibt und nicht einer Veränderung unterworfen ist, der mir doch auch ins Angesicht schauen wollen und die wir eigentlich auch begehren sollten. Und dann sagten sie, wir denken täglich an den Knoblauch und an die Fische und an diese Dinge, die wir in Ägypten umsonst gegessen haben. Also sie gucken zurück und verherrlichen die Vergangenheit und denken, da war das alles besser, früher war alles besser. Jetzt ist die Frage für mich, was geht da in uns vor, wenn unser Glaube mal auf den Prüfstand kommt? Was geht da in uns vor? Damals in Ägypten waren die ja gar nicht so toll. Da gab es den eisernen Glutofen, es gab Sklavenarbeit, es gab dieselbe Menge Ziegel, die sie dann irgendwann brennen sollten, unter Wegfall des Häcksels, den sie dann selbst sammeln mussten. Also es wurde schwerer und schwerer. Und dann heißt es hier, wir denken an die Fische, an die Kürbisse, an die Melonen, an den Lauch, an die Zwiebeln. Und sie haben tatsächlich gesagt, an den Knoblauch. An den Knoblauch, dachten sie. Das steht da tatsächlich. 4. Mose 11 steht das da. Und quieken auch wir wie die Schweinchen, wenn es mal eng wird? Es gibt in der Bibel eine Regel und die heißt, dass die Bibel sich selbst erklärt. Also wenn du eine andere, deswegen sind ja so viele Autoren, also eine Bibelstelle erklärt in der Regel eine andere. Da müssen wir gar nicht irgendwie weit gucken, sondern das ist in sich so ein geschlossenes Werk. Und jetzt ist ja die Frage für mich gewesen, warum hat Gott das denn eigentlich so gemacht mit der Wüste damals, dass das Manna kommen musste? Und die Antwort finden wir in 5. Mose 8, Vers 2 und 3. Da steht es. Das ist die Antwort. Und du sollst an den, und du sollst an den Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen. Und jetzt steht hier der Grund. Um dich zu demütigen, um dich zu prüfen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist. Ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Was in deinem Herzen ist, wollte er wissen. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und er speiste dich mit Manna, dass du nicht kanntest und dass deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Herr nicht von Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Was für ein Wort! Von allem, was aus dem Mund hervorgeht, lebt der Mensch. Deswegen das Manna. Eine Erinnerung an einen kompletten Versorgungswechsel in unserem Leben. Und ich finde das richtig schön und spannend. Also Demütigungen in unserem Leben haben ihren Grund. Stimmt? Die sind nicht angenehm, wenn da im Krankenhaus die da an dir rummachen, wenn du da liegst. Das ist nicht angenehm, da in deinem Hemdchen. Das sind schon irgendwie so eine Art von Demütigung, da müssen wir manchmal durch. Aber ich habe in diesen Zeiten gelernt, mein Glaube lebt von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Das ist meine Versorgungsquelle. Und dann denken wir vielleicht an unsere Schulzeit zurück. Und dann fallen dir bestimmt drei Sachen ein als Schüler damals, die dich total gedemütigt haben. Der Lehrer vielleicht, der dich nach vorne gerufen hat und du konntest die Aufgabe nicht lösen. Sicherlich gibt es da ganz viele Dinge, die uns da einfallen. Ich wurde mal zum Mittelstürmer aufgestellt in der Schulmannschaft und da wurde gesagt, Edge, bist du ja gar nicht. So, das hat mich gedemütigt. Hat mich eigentlich auch gewundert. Ich war ja rechts außen. In der Ausbildung, in der Bank, schickten sie uns los, die Saldenzange von der Landeszentralbank zu holen. Und dann kriegten wir so eine Tüte da wirklich mit. Ja, am Ende warst du gedemütigt. Aber diese Dinge haben ja auch ihren Zweck. Wenn wir da im Pendlerzug sitzen und von allen Seiten angehustet und angemacht werden und komische Situationen erleben, der neben dir einer die Chipstüte meint, von Hamburg bis nach Schleswig langsam aufessen zu müssen. Das ist eine echte Demütigung. Immer ein Stück über 3 Stunden. Toll. Und das ist, kannst du mir nicht verbieten. Oder das Liebespärchen daneben dir. Ja, oder die Warteschlange. Das sind doch Dinge, die fördern ja nicht unbedingt unser Selbstbewusstsein. Aber warum sind die Demütigungen da? Um zu erkennen, was in unserem Herzen ist. Ja, und dann sehen wir das ja immer so in unseren Reaktionen. Schönes Wort, Reaktionen. Um zu erkennen, also der Test, der Glaubenstest, der Test der Veränderung hervorbringt in unserem Leben, bedeutet nicht, dass wir unser Leben dadurch schwerer gemacht bekommen, sondern Gott macht unser Leben dadurch leichter. Es wird danach leichter. Eine sichere Fahrt im Auto besteht immer aus Fahren und Bremsen. Ich habe einmal ein Bremszug gerissen bei der Fahrt. Also wenn du dann keine Bremse mehr hast, das ist eine ganz blöde Fahrt. Und deswegen, die Bremse hat auch ihre Wirkung, ihre Bedeutung in unserem Leben. Das sind so Bremsen, die an der richtigen Stelle kommen. Ja, Burkhard, dann, wenn ich das jetzt umsetzen würde, würde das ja für mich eine komplette Veränderung meines Lebens bedeuten. Mein Wertesystem wäre komplett auf den Kopf gestellt. Willst du meine Antwort? Warum denn nicht? Ja, warum denn nicht? Warum nicht? Was spricht denn dagegen? Ein Audi sieht heute auch anders aus als vor 50 Jahren. Dinge verändern sich und zwar oft zum Guten. Es gibt den berühmten Change Manager in der Wirtschaft. Das sind Leute, die sind richtig beruflich unterwegs, einen Wandel zu begleiten. Das ist für viele Menschen ganz normal und auch wir Christen sollten uns da nicht verscheuen, dass Veränderungen in unserem Leben eintreten. Das Wort Wandel ist ja auch interessant, es hat ja so eine Art Doppelbedeutung. Also Wandel ist ja einerseits mein Leben, meine Lebensführung, das ist der Wandel, mein Wandel. Aber der Wandel ist ja auch eine Veränderung, ein Wandel. Also so trifft beides für uns irgendwie zu als Christen. Und wenn unser Glaube auf den Prüfstand kommt, dann kommt es oft durch einen Wandel, durch eine Veränderung. Das bestätigt auch der Prophet Jeremia. Und zwar im Jeremia 48, Vers 11. Das finde ich echt einen schönen Vers. Da steht, sorglos war Moab von seiner Jugend an und still lag es auf seinen Häfen und wurde nie umgegossen von Fass zu Fass. Geht jemand von euch das so, dass du jahrelang auf deinen Häfen liegst und nie umgegossen wurdest, mal von Fass zu Fass? Also es ist immer irgendwie gleich. Also hier war es anders. Also hier war es dann so bei den Moabitern. Daher ist sein Geschmack ihm geblieben und sein Geruch hat sich nicht verändert. Das ist, wenn nichts passiert. Und dann steht hier, darum siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da ich ihm Küfer senden werde. Was ist ein Küfer? ich musste auch nachlesen, dass mit anderen Worten so ein Böttcher oder Büttner, das sind Leute, die bauen Fässer und füllen dann die Sachen von einem Fass ins andere, und zwar in ein neues. Ich werde ihnen Küfer senden, die es umfüllen und seine Fässer ausleeren und seine Krüge zerschmettern werden. Also keine Angst vor Neuem. Gott sendet den Küfer in unser Leben, damit wir nicht auf unseren Häfen sitzen bleiben und uns wundern, warum nichts passiert. Schüttet dich manchmal von einem Fass ins andere, damit du da nicht sitzen bleibst. Gott sendet Herausforderungen in unsere Zeit. Eine Herausforderung ist Covid-19, gar keine Frage. Eine andere ist zurzeit die Ukraine. Aber es gibt auch kleine Herausforderungen, die uns wirklich zu Veränderung oft zwingen oder ermutigen, sag ich mal. Nämlich, vielleicht ist es einfach die Hausgruppe. Ich selber war, seit 25 Jahren in keiner Hausgruppe, weil ich ja irgendwie Gemeindeleitung und diese ganzen Dinge hatte und immer wieder andere Sachen im Kopf hatte. Jetzt gehe ich in eine Hausgruppe. Mit Uwe, ne, und so, wir sind ja eine Hausgruppe. Und das verändert mein Verhalten, das verändert meine Denke, das verändert mein Leben, das verändert meine Woche. Und ich merke, es macht Spaß. Also wir haben noch viel Spaß zusammen. Wir gehen jetzt demnächst essen und wir tauschen über dein schönes Bild von, wie man manchmal unser Problem ranzoomen. So, das hat mich echt angesprochen. Wir lernen voneinander. Und das bringt Veränderung. Ich kann nur ermutigen, dass wir uns diesen Dingen stellen. Ungute Festlegung, lass die hinter dir. Ich bin jetzt Schäfchen in dieser Gemeinde. Das ist eine Veränderung für mich. Ich war 30 Jahre im pastoralen Dienst. Ich bin jetzt ein Schäfchen hier. Und Benjamin, so wie du. Wir sind Schäfchen in der Gemeinde hier. Und es ist eine Veränderung, aber die tut gut. Warum denn nicht? Ich stelle mich dem. Wenn wir einen Partner finden, dann nennen wir das eine Zugewinngemeinschaft. Das ist ein schönes Wort. Zugewinngemeinschaft. Stimmt? Es sei denn, ihr habt einen Ehevertrag oder irgendwas. Aber eigentlich sind wir dazu. Also ich finde dieses Wort Zugewinngemeinschaft so schön. Wo liegt unser gemeinsamer Zugewinn in dieser Zeit? Ich meine, dann kommt natürlich dann irgendeiner, der sagt, das ist materiell und Geld und das. Aber es gibt ja auch einen inneren Zugewinn. Ja? Einen qualitativen Zugewinn im Zusammenleben. Und ja, das verändert uns doch. Da bleibt doch nichts beim Alten. Und wenn da einer nach 10 Jahren zu dir kommt und dich fragt, wie geht's dir, Alter? Und wenn du dann sagst, eigentlich nichts Neues. Das ist doch schade. Das ist doch schade. Wenn dann die Antwort ist, eigentlich nichts Neues bei mir. Als wir jetzt im Theo dann diesen Auftritt hatten da zu Weihnachten, mussten wir alle so ein T-Shirt tragen. Das ist normal nicht mein Ding. Also mir ein T-Shirt anzuziehen, das alle anderen auch tragen, das ist eigentlich nicht mein Ding. Das ist eine Veränderung. Ich habe mir das Ding übergezogen, fand es eine bereichernde Erfahrung. Ja, so ist das. So ist das. Also keine Scheu vor der Prüfstand. Also die Veränderung stellt uns ein Stück weit auf den Prüfstand. Für manche wäre es die größte Katastrophe in ihrem Leben, wenn der Dienst, den sie in der Gemeinde haben, mal ein anderer macht. Das wäre für manche eine Riesenkatastrophe. Sich vorzustellen, also dann würde ich ja diesen Dienst nicht machen, dann würde ja jemand anders den machen und ich müsste mich mal verändern. Also, aber das tut manchmal so gut, über neue Dinge nachzudenken und anderen vielleicht mal ein bisschen Platz zu machen. Und also sind wir bereit zur Veränderung? Vielleicht kommt die ja gar nicht so, aber vielleicht steht sie uns dann irgendwann ins Haus und da möchte ich euch echt ermutigen. Arbeite dich ruhig mal in einen anderen Dienst ein und guck mal, ob da noch was mehr rausspringt für dein Leben. Kann manchmal bereichern. Der bringt dir vielleicht noch mehr Erfüllung. Die zweite Frage, die ich uns stellen möchte, hält dein Glaube einer Versuchung stand? Prüfstand, Versuchung. Hält dein Glaube einer Versuchung stand? Ich möchte etwas Grundsätzliches dazu mal sagen. Psalm 105, Vers 17. Das hat mich jetzt mal angesprochen, so kürzlich. Psalm 105, Vers 17, da steht, und Gott sandte einen Mann vor ihnen her, Josef. Kennt ihr Josef? Ihr kennt diesen Josef, ne, diesen Herrscher über Ägypten, ne, diese Riesenberge, Getreide angesammelt, diese Dinge. Er sandte einen Mann vor ihnen her, Josef wurde als Knecht verkauft. Sie zwängten seine Füße in Fesseln, in Eisen kam sein Hals. Bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf und das Wort des Herrn ihn bestätigte. Aber was geschah dazwischen? Hier wird das so drastisch beschrieben und so stelle ich mir das auch vor. Das waren ja keine Kinder von Traurigkeit, die Ägypter. Sie zwängten seine Füße in Fesseln, in Eisen kam sein Hals. Also, was sagt uns das? Es sagt uns doch, dass Gott seine Kinder nicht verwöhnt. Hast du deine Kinder verwöhnt zu Hause? Wollen wir nicht. Also macht Gott auch nicht. Gott verwöhnt nicht seine Kinder. Und das sehen wir hier bei Josef. Das ist so ein Beispiel dafür. Welch eine Bestimmung lag auf diesem Mann. Er war ein Erwählter Gottes, wurde aber nicht verwöhnt. Und ich neige dazu auch immer gerne, mich verwöhnen zu lassen. Kennt ihr das? Also am liebsten würde ich das ein ganzes Leben so wie vor Gott verwöhnen lassen. So schön alles. Und dann kommen Situationen, die hauen dich um. Und dann kommen Situationen, da zwingt dich irgendwas in eine Fessel oder irgendwas, dein Hals in ein Eisen. Und du denkst, jetzt ist alles aus. Nein. Gott verwöhnt uns nicht. Und er legt uns nicht in Watte, weil auch der Teufel nicht mit Wattebäuschen wirft. Ich möchte das Wort Versuchung mal so ein bisschen erläutern. Ein bisschen Zeit bleibt mir ja noch. Es gibt Menschen, die sagen, ich bin Aktivist, ich bin Pazifist, ich bin Spezialist, ich bin Nihilist und alles Mögliche. Ist. Und zu dir sagen sie dann, ja, du bist Christ. Das ist dann so ihre, wie sie das einordnen. Aber wir müssen hinzufügen, Christsein ist mehr als eine Einstellung oder als eine Position einzunehmen. Nehmen wir mal den Garten Eden. Da führt ja alles drauf zurück, wenn wir über Versuchung sprechen. Wie viele Bäume gab es da? Ganz viele. Aber wie viele spezielle Bäume gab es da? Zwei. Zwei ganz spezielle Bäume. Es gab den Baum des Lebens und es gab den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Diese beiden Bäume gab es. Von Baum des Lebens wissen wir bereits, dass er Christus repräsentierte. Christus war in diesem Baum präsent. Aber was ist mit dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen? Was ist mit diesem Baum? Ich weiß selbst, was gut und was böse ist. Was brauche ich Gott, der es mir sagt? Das ist der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Ich weiß doch selber, was gut ist und ich weiß auch selber, was böse ist. Ich habe diese Erkenntnis. So, und von diesem Baum hat er sie gewarnt. Eigentlich können wir uns Menschen in zwei Gruppen aufteilen. Die einen stehen unter dem Baum des Lebens und die anderen stehen unter dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, in Klammern der eigenen Erkenntnis des Guten sowie auch des Bösen. Wer unter dem Baum des Lebens sitzt, hat Christus als Quelle. Wer unter dem Baum der Erkenntnis steht, hat die eigene Erkenntnis als Quelle. Diese zwei Gruppen gibt es. Das ist wie im Bundestag der Hammelsprung. Kennt ihr den Hammelsprung im Bundestag? Alle Abgeordneten verlassen den Raum. Wer Ja sagt, geht durch die linke Tür rein und wer Nein sagt, geht durch die rechte Tür rein. Das ist so ein Hammelsprung. Und im Prinzip haben wir hier einen Hammelsprung. Ja, entweder stehe ich unter diesem Baum oder ich stehe unter jenem. Die Böses tun, handeln aus eigener Erkenntnis, das sei doch gut. Das sehen wir jetzt. Das sehen wir in der Ukraine ganz stark. Das ist doch gut. Also eine eigene Interpretation von Gut und Böse. Und ich habe jetzt einen Radiobeitrag gehört über das Thema Resilienz und Leadership. Da sagte derjenige, der das Thema lehrt, der sagte, das höchste Ziel, was du erreichen kannst, ist, dass du mit dir selber im Reinen bist. Und ich dachte, halt, stopp mal, das ist der Baum der Erkenntnis. Das ist der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Ich bin mit mir selbst im Reinen. Was interessiert mich, was Gott als rein ansieht und unrein? Also, wir haben diese beiden Bäume. Und jetzt rufen wir uns gegenseitig zu. Wir stehen unter dem Baum des Lebens und sagen, kommt unter den Baum. Hier ist Jesus deine Quelle. Und dann sagen die, die unter dem Baum der Erkenntnis stehen, kommt zu uns unter den Baum. Hier haben wir ein gutes Gefühl. Hier wissen wir, was gut und böse ist. Also diese beiden Gruppen hast du. Versuchung ist der Versuch des Versuchers, dich unter dem Baum des Lebens wegzuholen und dich von deiner Quelle abzuschneiden. Darf ich das nochmal wiederholen? Die Versuchung ist der Versuch des Versuchers, dich unter dem Baum des Lebens wegzuholen und von deiner Quelle abzuschneiden. Und das ist die Gefahr. Und da guck, dass du deinen Glauben bewahrst. Sie sagen natürlich, unter dem Baum der Erkenntnis sind wir alle total happy. Aber das ist nicht das entscheidende Kriterium. Woher hast du deine Quelle? Die Quelle für deine Erkenntnis, was gut und böse ist. Jetzt sagen wir vielleicht, Burkhard, ich habe da was von Anfechtung gehört. Was ist denn der Unterschied zwischen Anfechtung und Versuchung? Also, Jeannie hat uns ja hier eine Predigt gehalten über Face the Storm. Ne? Also, in diesem Bereich liegen Anfechtungen, so denke ich so. Ne? Also, das sind Schwierigkeiten, ja, gegen die wir kämpfen. Wenn mich jemand anrufen würde und sagen würde, Burkhard, ich habe so unter Anfechtungen zu leiden im Moment, dann würde ich immer denken, so, er braucht Gebet, weil er irgendwie in der Schwierigkeiten in der Schule hat mit den Kindern oder auf der Arbeitsstelle oder gesundheitlich. Er wird irgendwie angegriffen. Das ist alles, sag ich mal so, was so gegen diesen Helm prasselt. Gegen den Helm des Heils prasselt von außen. Alles, gegen das wir so kämpfen müssen. Misserfolge. Halt face the storm, wie du gesagt hast. Ne? Versuchung ist etwas, was sich darunter abspielt, unter dem Helm. Das spielt sich in unseren Gedanken ab. Das sind Reize, die unser Lustempfinden berühren, die unsere Haltung berühren. Versuchung hat viel mit Gedanken und Vorstellungen zu tun. Sie stimulieren deinen Geltungsdrang. Sie wollen schnelle Bedürfnisse befriedigen. Das sind Versuchungen. Und ich treffe tatsächlich Menschen nach Jahren wieder hier auch in Husum oder in Schleswig, die ich mal kannte. Und dann treffe ich sie wieder und ich stelle fest, ihr Glaube ist komplett erkaltet. Die wollen von Gemeinde nichts mehr wissen, die wollen von Jesus nichts mehr wissen. Ich habe mich gefragt, wie kann sowas sein? Irgendwann kam in irgendeiner Form eine Versuchung der Versucher in ihr Leben, der Versuch, sie von dem Baum des Lebens abzuschneiden und es ist ihm gelungen. Und das ist gerade irgendwann mal ein Gedanke in ihr Denken, dass das so nicht weitergeht. Und das macht mich manchmal traurig. Es ist so dieses Linsengericht. Das kam dann von der Jagd und roch dieses schöne Linsengericht. Also Linsengericht, das ist doch nun wirklich nichts Besonderes. Aber in diesem Augenblick übertrifft es und übersteigt es alle deine Erwartungen und deine ganzen Wünsche, die du hast und Reize, werden in diesem fokussieren sich auf dieses Gericht. Und dann wollte er es haben. Und seine Erstgeburt war weg. Die Erstgeburt verlor gegen das Linsengericht ihre Faszination. Oh Mann. Und zum Schluss lesen wir mal 1. Mose 3. Wie ging das denn los? Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Sondern Gott weiß, da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werdet und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Wisst ihr, die Schlange hatte eine Ewigkeit lang Zeit gehabt, sich zu überlegen, was sie zu diesem Zeitpunkt sagt. Und es gab nur diese eine Gelegenheit. Die hat eine Ewigkeit überlegt, was sie sagt. Wie bringe ich sie unter den Baum der Erkenntnis? Und dann kam ein Satz. Und ist dir vielleicht aufgefallen, dass sie mit keiner einzigen Silbe den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen erwähnt hatte? Den hat die gar nicht erwähnt. Mit keiner Silbe. Sie beginnt mit einer Frage und sie endet mit einer Lüge. Die Schlange. Das ist die Versuchung. Und für diese Lüge wurden sie dann empfänglich. Hat Gott wirklich alles verboten? Das war eine richtig listige Frage. Nein, hat er nicht. Nein, er hat doch nicht alles verboten. Und schon hat er sie gehabt. Er hat uns doch alles erlaubt, nur diesen Baum. Und schon war er beim Thema. Schon war sie beim Thema, die Schlange. Nur diesen Baum. Nur die Erkenntnis, was gut und böse ist, liegt doch bei ihm. Und sie boten ihm die Steilvorlage für seine Lüge. Sie reduzierten die Herrlichkeit Gottes auf das eine Verbot. Sie reduzierten die Herrlichkeit Gottes auf dieses eine Verbot. Listiger geht es nicht. Er kam von hinten durch die Nase. Wenn wir so wollen. Sie glaubten der Lüge, so sein zu können wie Gott, und schon stehen sie unter dem anderen Baum für ein Linsengericht. Und die Quelle war immer die eigene Erkenntnis über Gut und Böse. Und eins der Resultate, sagte ich gerade, sehen wir gerade in der Ukraine, die da schießen, meinen auch noch, die machen das Richtige und das Gute. Hält unser Glaube auch einer Versuchung stand? Sie ist der Versuch, dich von der Quelle abzuschneiden, von deiner Liebe zu Jesus, von deiner Liebe zu deiner Familie, von deiner Liebe zu den geistlichen Werten, zu deinem Ehepartner, zu deinem Frieden. Aber er sagt, lass dir eins sagen, es ist nur ein Versuch. Das ist das Schöne, da steckt nur der Versuch drin. Deswegen, du hast die Entscheidungskraft, deinen Glauben zu bewahren und weiterzumachen, um nach vorne zu kommen. Vielleicht ist uns aufgefallen, dass Kai uns manchmal mit einem Segen entlässt, indem er dann sagt, der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft. Ich finde diesen Segen so schön, da stelle ich mich immer so gerne drunter. Der Friede, der höher ist als meine Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, als Sieg über die Versuchung. Ich stand jetzt wieder im Supermarkt an der Kasse neben mir, der hatte 5 Packungen Mehl im Wagen, der hinter mir hatte 5, der da drauf vorne hatte auch 5 Stück, weil das war die höchste Abgabemenge. Alle hatten ihre Mehl. Und bei mir war gleich der reflexartige Gedanke, Burkhard, du brauchst 5 Packungen Mehl. Ich drehte mich schon um. Der Friede Gottes ist höher als meine Vernunft. Plötzlich dachte ich, Burkhard, jetzt bleibst du hier stehen und lässt erstmal den Frieden Gottes in dein Herz, bevor du jetzt reflexartig, ich sage immer, sie weltliche Reflexe, weltlichen Reflexen nachgehst. Und siehe da, ich hatte nicht das Gefühl zuerst, dass ich umdrehen sollte. Josef ging durch Anfechtung und Versuchung. Was hat der alles erreicht? Gottes Absicht ist immer, deinen Glauben zu stärken und dich an das Ziel zu bringen. Immer. Und er wird es erreichen. Und vielleicht konnte ich mit dieser Predigt heute ja einen Beitrag leisten, dass dein Glaube Veränderungen und Versuchungen standhält. Amen.